Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Azadeh Peshman. Warum Lifestyle und Politik keine Gegensätze sind, siehe Teen Vogue, und weshalb Nachhaltigkeit und Ästhetik kein Widerspruch sein muss, darum geht es heute im Corso. Außerdem Kleidung, die nicht nur nachhaltig ist, sondern auch virtuell. Wie diese virtuelle Kleidung aussieht, dazu später mehr. Erst einmal Musik von der Künstlerin Mine mit ihrem Song Elefant. Am Freitag erscheint das Album Hinüber. Zum 26. Mal wurden in mehr als 15 Kategorien die goldenen Blogger verliehen. Anders als bei anderen Preisverleihungen stehen die GewinnerInnen nicht vorher fest. Die finale Entscheidung wird live von der Community selbst getroffen. In der Kategorie Newcomer hat das Lifestyle-Magazin Rosa Merck gewonnen. Und ich spreche mit der Gründerin und Herausgeberin Siani Sophia Höder. Hallo.
Hallo.
Sie haben in der Kategorie Newcomer abgeräumt, aber ganz so neu ist das Rosa Merck gar nicht, oder?
Das stimmt, uns gibt es schon seit 3 Jahren.
Und an wen richtet sich das Rosa Merck?
Das Rosa Merck richtet sich an schwarze Frauen und FreundInnen und genau, ja.
Das Rosa Merck ist ja ein Lifestyle, also ein Online-Lifestyle-Magazin, aber es gibt auch sehr viele politische Themen auf ihrer Seite. Also zum Beispiel ein Artikel über den Prozess, der vergangene Woche stattgefunden hat. Der Polizist, der George Floyd getötet hat, stand vor Gericht und wurde in allen Punkten schuldig gesprochen. Es gibt auch einen Artikel von einer Autorin, die thematisiert, dass sich Schwarzsein und Deutschsein jetzt nicht ausschließen. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was Menschen unter Lifestyle verstehen, oder?
Genau, wir sind nicht das klassische Lifestyle-Magazin. Wir haben auch politische Themen, weil das einfach auch die Lebenswelt von schwarzen Frauen entspricht. Also wir haben auch das Thema rassistische Dating-Typen. Also wir richten uns schon um lifestyleige und leichtere Themen. Und ich würde schon sagen, dass wir so die Waage halten, dass wir einerseits die Herausforderungen, die schwarze Frauen erleben, thematisieren und auf der anderen Seite auch ganz simple Themen haben wie, keine Ahnung, eine Rezension über einen coolen Podcast oder wie pflege ich meine Afrohaare und probieren, das in Balance zu halten, weil es einfach auch einfach ja, die Lebensrealität von schwarzen Frauen ist.
Gerade so beim Thema Afrohaare, also ich meine, ich bin nicht schwarz und ich habe auch keine Afrohaare, aber mir würde jetzt persönlich nicht sofort ein Medium einfallen, wo ich jetzt Antworten darauf finden würde, wie ich Afrohaare pflege. Haben Sie da eine Lücke gesehen in der deutschen Medienlandschaft?
Ja, also vielleicht auch so anschließend zum Gedanken davor, weil ich das jetzt irgendwie zusammenbringe. Uns war es schon wichtig, dass wir auch Bilder von schwarzen Frauen im Magazin haben, weil das auch natürlich etwas ist, was man in klassischen Magazinen bis vor quasi dem Black Lives Matter Sommer gar nicht gesehen hatte. Das heißt, wir machen auch die Bebilderung, da achten wir drauf, dass sie affirmativ für die schwarze Community ist und dass man sich da selber sieht. Und da haben wir absolut eine Lücke gesehen. Gerade, also wenn ich so an meinen persönlichen Prozess denke, war das immer so, dass ich, wenn ich Pflegetipps für Afrohaare haben wollte, in den USA gucken musste oder Großbritannien oder Frankreich und. Und es gar keine Tipps hier vor Ort gibt, was ein bisschen schwierig war, weil die Tipps dann in den anderen Ländern immer mit Produkten behaftet waren, die ich damals gar nicht bekommen konnte. Und deswegen fokussiert sich das Rosamac auf Deutschland, auch zum Thema Pflege, aber auch zu ganz vielen weiteren Themen. Aber wie kriege ich auch Produkte hierher? Oder wie kann ich mit Hausmittelchen aus dem Drogeriemarkt meine Pflege auch selbst in die Hand nehmen?
Und das hat Ihnen gefehlt in so traditionellen Lifestyle-Magazinen, die es schon gibt?
Absolut, das und bis hin zu Make-up-Tipps und. Also das haben wir nicht gesehen und deswegen haben wir gesagt, statt darüber uns aufzuregen, machen wir es einfach selber.
Sie haben jetzt gerade den Black Lives Matter Sommer erwähnt und das Rosamac gibt es schon seit 3 Jahren. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie vor allem im letzten Jahr oder vielleicht auch sogar jetzt immer noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben?
Von, glaube ich, einer anderen Bubble als davor. Also wir hatten das totale Glück, da bin ich auch sehr, sehr glücklich und happy drüber, dass wir von Anfang an Aufmerksamkeit bekommen haben, gesehen wurden, auch, dass die Presse an uns interessiert war, aber vor allem auch, dass unsere Leseinnenschaft an uns interessiert waren. Und im Zuge des Black Lives Matter Sommers, muss ich schon sagen, hat sich die Tiefe und die Ernsthaftigkeit, wie sich die Leute mit unseren Inhalten befassen, außerhalb der schwarzen Community, glaube ich, schon verändert. Es wurde irgendwie ernster. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt unfassbar stark gewachsen ist dadurch, sondern dass die Intensität sich ein bisschen verändert hat.
Online-Journalismus, das rentiert sich jetzt nicht unbedingt. Wie finanzieren Sie das, Rosamac?
Genau, also wir setzen jetzt nicht auf unfassbar starke Reichweite, weil unsere Zielgruppe einfach eine Nische ist. Das heißt, wir finanzieren uns einerseits über Steady, also über Abonnements der LeseInnen, zum anderen über Workshops und auch Content-Kreationen, die wir gemeinsam mit Unternehmen machen.
Rosamac, ein Online-Magazin, das Lifestyle und politische Themen zusammenbringt. Das war die Gründerin und Herausgeberin Siani Sophia Höder. Off the top of a tall building, I'd rather done it with you. Your boy's smile, 5 in the morning, looked into your eyes, and I was really in love. In Chinatown, hungover, you showed me just what I could. Oh, Sie hören Corso, Kunst und Pop im Deutschlandfunk. Und das war PJ Harvey mit Good Fortune. Ein Einkaufsbummel mit Klamotten anprobieren in einer hell beleuchteten Kabine, das geht gerade natürlich nicht. Deshalb shoppen auch so viele Menschen online. Das hat natürlich auch Vorteile, zum Beispiel kein unvorteilhaftes Licht mehr in der Umkleide. Aber echte Klamotten einkaufen, also egal ob digital oder in einem Geschäft, das ist sowieso ein veraltetes Konzept. Zumindest wenn man den Augmented Reality DesignerInnen Glauben schenken will. Der Trend geht nämlich weg vom Stoff hin zur Programmierung. Man kauft nur noch online virtuelle Kleidung. Das macht sogar Schuhe des Labels Gucci erschwinglich. Für umgerechnet 15 Euro gab es froschgrüne Sneaker. Gesine Kühner über die neue Mode ohne Stoff.
Guck mal bitte, ich habe die Yeezy Boost 380 Pepper an. Die sehen aus wie der Teppich hier von der Oma.
Sollte ich jetzt aufstehen?
Na, weil du bist ja angucken solltest auf meinem Telefon.
Füße in weißen Tennissocken? Auf braun-weiß gesprenkeltem Teppich. So sieht die Wirklichkeit aus. Doch guckt man auf den Bildschirm des Smartphones, stecken diese Füße in klobigen Turnschuhen der Marke Yeezy.
Ich muss den mal anprobieren.
Welchen? Weil der zu deinem Outfit heute passt, ja? Genau.
Sneakers anprobieren an einem Sonntag, ohne einen speziellen Laden zu besuchen, ohne Kontakt zu Menschen. Die App Wannakicks macht es möglich. Mit einem Klick kann man sie auch physisch besitzen. Es geht aber auch anders, ohne Verpackung, ohne Post und ohne echten Turnschuh.
Aber der hat ein Schloss vor, warum auch immer. Vielleicht muss man den kaufen.
Last Future, so heißt der Sneaker vom Label Obscure & Bloom. Für 3,49 Euro kann man den freischalten, an den eigenen Füßen filmen und dieses Video zum Beispiel mit einem Klick auf Instagram teilen. Für Kerry Murphy, Mitbegründer des Designstudios The Fabricants, zählt vor allem der nachhaltige Aspekt bei virtueller Mode.
Wir möchten physische Dinge in dieser Welt reduzieren. Denk doch mal an die Lebensdauer eines Turnschuhs, was da alles an Müll anfällt. Digitale Mode ist die nachhaltigste Form von Mode und die, die den meisten Wachstum verspricht. Einfach, weil du ständig deine Klamotten wechseln kannst. Angenommen, wir tragen digitale Mode, also eine digitale Lage. Egal, wo du gerade bist, kannst du dein Outfit und die Schuhe alle 20 Minuten wechseln, ohne der Welt dabei einen Schaden zuzufügen.
Kerry Murphy macht mit seinen KollegInnen seit 2018 Mode. Digitale Mode. Welche, die es auch nie physisch geben wird. 2019 hat er an dem allerersten Blockchain-Kleid mitgearbeitet, das dann für 9.500 Dollar verkauft wurde.
Also diese Dinge, dass sich auch Mode oder generell auch das Textile in diese virtuelle Welt bewegt, das kennt man vielleicht schon seit ein paar Jahren aus dem Gaming-Bereich, der jetzt da auch irgendwie so der Vorreiter ist, dass Leute eben verschiedene Skins, also verschiedene Anzüge, Kleidung wählen können für ihre Charaktere.
Lukas Stübbe erforscht mit seiner Kommilitonin Judith Brachem virtuelle Mode an der Uni Hamburg. Ihr Projekt heißt Virtuelles Beiwerk. Den Begriff Beiwerk haben sie vom Kunsthistoriker Abi Warburg entlehnt und übersetzen ihn in die virtuelle Welt. Beiwerk sind zum Beispiel Textilien.
Die Kleidung, die man eben im echten Leben trägt, die hat ja primäre Funktionen wie Schutz vor Kälte zum Beispiel. Das erfüllt natürlich virtuelle Kleidung nicht so richtig. Da geht es dann vielmehr um so Ausdruck von Persönlichkeit. Und der kann ja auch nochmal ganz anders gestaltet werden in der virtuellen Welt als eben mit Textilien, die ganz klassisch aus Stoff bestehen.
Geht es nach DesignerInnen wie Kerry Murphy, sind virtuelle Kleider überwiegend aus Feuer oder Beton. So futuristisch muss es aber in der virtuellen Mode nicht zugehen, erklärt Judith Brachem.
Ich glaube, jeder oder jede kennt das, dass es manche Teile gibt, die man gerne hätte, von denen man aber weiß, dass man sie vielleicht nur eine Saison trägt. Und ich glaube, gerade für sowas könnte virtuelle Kleidung einfach eine Chance sein, für Fotos, für Videos oder eben, wenn es dann in einigen Jahren andere Implementierungen gibt, wenn soziale Netzwerke zum Beispiel über Virtual Reality Brillen funktionieren.
Oder aktuell für Zoom-Meetings. Keine Chefin würde merken, dass man im Schlafanzug vom Rechner sitzt.
Es gibt nicht viele MusikerInnen, die in Hamburg ihre Musik produzieren und dann von so einem wichtigen Online-Magazin wie Pitchfork wahrgenommen werden. Sophia Kennedy aber schon. Ihr zweites Album Monster kündigt sie schon seit ein paar Wochen mit neuen Songs an, unter anderem mit diesem hier, I Can See You.
Yeah.
Egal ob Möbel, Apps, bis hin zu dem Mailprogramm, was wir tagtäglich nutzen. Wir sind permanent von Design umgeben. Und Design findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Welt, die auf das permanente Wachstum im kapitalistischen Sinne ausgerichtet ist. Wie Design nicht mehr nur Teil des Problems, sondern vielleicht auch Teil der Lösung sein könnte, das zeigt die Dokumentation »Design ist niemals unschuldig« von Reinhild Detmar Finke. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und gefragt, was hat sich Design denn zu Schulde kommen lassen?
Design ist eine sehr kreative Disziplin, die aber leider auch dafür eingesetzt wird und genutzt wird, um immer mehr Produkte zu gestalten und unsere Kauflust zu befördern. Das heißt, es geht oft gar nicht darum, ob man Dinge braucht, ob der Einsatz von Ressourcen sinnvoll ist, ob ein Produkt gut altert, sondern es geht eigentlich ganz oft in einem Segment des Designs darum, unmittelbare Kaufanreize zu schaffen. Und das können wir uns schon länger, aber auch jetzt eigentlich gar nicht mehr erlauben.
Eigentlich soll Design ja Probleme lösen, aber manchmal schafft Design auch Probleme, also künstlich.
Ja, Design schafft insofern künstliche Probleme, weil es immer wieder Ressourcen verwendet und verschwendet, um Dinge herzustellen, um Dinge zu gestalten, die dann in der Industrie, in der Massenproduktion hergestellt werden, die keiner braucht. Oder immer wieder neue Moden schafft, die auch nur ganz kurzzeitig aufploppen, eine Welle von Kauflust befördern. Und danach ist alles wieder weg und das Zeug wird weggeschmissen und liegt irgendwo rum. Design, es macht sich aber dann auch nochmal schuldig, wenn zum Beispiel in Geräte, Elektrogeräte, eine Verfallszeit eingebaut wird. Das passiert ja überall, damit wir irgendwann, auch wenn das Objekt oder der Gegenstand, die Waschmaschine, das Radio, das Smartphone eigentlich noch wunderbar funktioniert, aber dann geht der Akku nicht mehr, kann man nicht austauschen, kann man nicht reparieren, Waschmaschinenteile kann man nicht reparieren, DVD-Player, also schmeißen was weg und kaufen was Neues. Und das ist auch Design, dass man das so gestaltet, dass das eben kaputt geht, obwohl es noch einen hohen Nutzwert hat.
Das Thema Nachhaltigkeit kommt ja auch in Ihrer Doku vor. Also die Klimakrise ist auch an DesignerInnen nicht vorübergegangen. Und Nachhaltigkeit spielt immer mehr eine Rolle. Kann man Nachhaltigkeit und Ästhetik zusammendenken?
Naja, das ist ja die Aufgabe des Films. Also ich komme ja zum einen aus dieser politischen Ecke, dass ich gedacht habe, das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir hier mit unseren Ressourcen so Schundluder treiben und dass wir immer wieder neu konsumieren müssen, neue Dinge konsumieren müssen. Das ist das eine. Und das andere war, dass ich gedacht habe, unsere Gesellschaft muss sich verändern, muss sich transformieren. Und warum fragt man eigentlich nicht die Leute, die mit Veränderung, mit Kreativität Erfahrung haben? Und das sind ja auch DesignerInnen. Also sprich, es gibt ein Transformationsdesign, das wird auch gelehrt am Norbert-Elias-Institut, an der Europa-Universität in Flensburg und an vielen anderen Hochschulen. Da lernen junge Leute einmal, wenn es einen gesellschaftlichen Schwerpunkt gibt, Veränderung von Gesellschaft. Also wie kann ich Systeme verändern? Systeme von Konsum, Systeme von Müllentsorgung, Systeme von Mobilität. Wie mache ich Stadtentwicklung? Ja, also solche Sachen sind ganz konkret auch gestalterische Prozesse. Und ich habe mich eigentlich auf die Suche begeben, genau solche Designerinnen zu suchen, die darauf ihren Schwerpunkt legen. Oder die Julia Lohmann, die mit Algen experimentiert. Schon seit ganz vielen Jahren macht sie das. Im Grenzbereich von Kunst, Design und Wissenschaft. Das heißt, sie arbeitet mit dem Rohstoff Alge, entwirft Artefakte, Raumskulpturen, die in Museen stehen, aber macht mit Algen auch Paravents und Lampenschirme.
Sie haben jetzt gerade auch schon Julia Lohmann angesprochen. Wie wichtig ist es für DesignerInnen heutzutage, interdisziplinär zu arbeiten?
Ja, das ist bei Julia Lohmann ganz gut zu sehen. Sie ist ja Professorin für angewandtes Design an der Aalto University in Helsinki. Und sie arbeitet eben zum Beispiel zur Entwicklung von Biofarben mit Biologen zusammen. Sie arbeitet in dem Algenprojekt und auch ihre Studierenden arbeiten mit Meeresbiologinnen zusammen. Das heißt, man muss eigentlich interdisziplinär denken. Sonst kann man bestimmte Probleme gar nicht lösen und man kann auch keine Produkte neu entwickeln.
Sie stellen in dem Film auch Marian van Aubel vor, die Objekte designt, mit denen man Strom erzeugen kann und die, ich finde, auch um einiges besser aussehen als die Solarpaneele, die man sonst so auf dem Dach hat. Gleichzeitig frage ich mich, wie zugänglich sind diese Produkte? Also wer kann sich hochwertiges und dann auch noch nachhaltiges Design leisten?
Naja, ist ja eine berechtigte Frage, ne? Ist das nicht etwas für Leute, die sowieso ein bisschen Geld übrig haben und sich das zusätzlich auch noch kaufen? Die Idee ist ja bei Marian van Aubel, dass es eben eine Vielfalt von Produkten gibt. Sie hat zum Beispiel Tischoberflächen, sie hat Fensterfolien, sie arbeitet mit bunten Folien, die eben Strom erzeugen durch Lichteinfall und sehr ästhetisch sind und auch so im Raum gestaltend wirken und nicht verunstaltend, wie wir das oft mit diesen blauen Paneelen erleben und die trotzdem auch eine Effizienz haben, sodass man Elektrogeräte, beliebt ist immer das Handy, da ganz leicht damit aufladen kann. Und diese Dinge, in dem Moment, in dem sie in so eine Art Massenproduktion gehen, in dem es selbstverständlich wird, dass jedes Haus, was gebaut wird, jedes Fenster, was erneuert wird, auch ein Teil mit so einem Folienbezug hat, sodass Leute wie selbstverständlich dort Lampen oder Handys aufladen, dann wird so ein Produkt ja auch günstiger. Die Krux ist eben, dass es Prototypen sind, dass es oft auch Dinge sind, an denen man Visionen auslebt und ein bisschen ist es so eine Experimentierphase. Und wenn dann so ein Prototyp entsteht, ist der in der Regel noch recht teuer. Aber teuer ist auch relativ, weil ich schaffe das an, das ist ein hoher Anschaffungspreis, aber ich habe da lange was von.
Design ist niemals unschuldig, von der Regisseurin Reinhild Detmar Finke. Die Dokumentation läuft heute um 21.40 Uhr auf Arte. Und das war Corso Kunst und Pop für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Azadeh Peschman.